Danke, Mareike. Habt ihr ihr Shirt gesehen? Das hätte ich eigentlich bei der letzten Römerbriefpredigt gebraucht. Da ging es nämlich um Römer, den Römerbrief, um die ersten 11 Verse. His life saved my life. Römer 5, Vers 8. Wer wissen will, wo man dieses Shirt bekommt, ich habe es schon in Erfahrung gebracht. Und ja, ihr könnt ja dann mal gucken, ob ich demnächst mal nicht wieder ein weißes Hemd anhab, sondern so eine tolle Botschaft. Adam oder Christus, wer schreibt deine Geschichte? Geschichte, was meine ich damit wohl? Lebensgeschichte. Lebensgeschichte ist ein weit gefasster Begriff, oder? Ich habe Lebensgeschichten kennengelernt, die waren Tragödien, die waren Dramen. Da gehen Leben manchmal nicht so schön aus. Ich habe aber auch Lebensgeschichten kennengelernt, wo ich einfach nur staunen kann, was da passiert ist. Wie wir gesungen haben, ein Leben heil wurde, anders wurde. Einfach etwas geschah in diesem Leben, was vielleicht der oder diejenige selber vorher kaum zu hoffen gewagt hat. Lebensgeschichten. Und wer schreibt sie? Wo es im Leben hingeht, entscheidet oft, was die Grundlage ist. Was die Werte sind, die Sicherheit, die ein Mensch hat, worauf man aufbaut. Und manchmal im Rückblick entdecken Menschen dann, dass sie auf dem Richtigen aufgebaut haben oder halt nicht. Wie war es im Rückblick vielleicht bei euch Älteren? Habt ihr auf dem Richtigen aufgebaut? Oder Jüngeren, worauf baut ihr euer Leben auf? Eure Lebensgeschichte wird entscheidend dadurch geprägt, was die Grundlage eures Lebens ist. In manchen Gesprächen, so am Ende eines Lebens, Menschen älter werden, geht es oft genau darum. Habe ich auf das Richtige gesetzt, auf das Richtige gebaut? Spätestens nach dem Ableben werden wir es wissen, ob wir auf das Richtige gebaut haben oder nicht. Ableben ist eine gute Überleitung übrigens, denn wir gucken uns heute die Adam-Christus-Typologie aus Römer 5 an. Ach du Schrecken, was ist das denn? Das ist ein weiterer Höhepunkt im Römerbrief, ein ganz wichtiger Vergleich, den der Apostel dort aufmacht. Ein Vergleich von verschiedenen Typen. Typologie, da geht es darum, was typisch ist für die Menschen nach Adam, was typisch ist für die Menschen mit Christus. Was ist zum Beispiel typisch für euren Pastor Detlef Kühne? Habt ihr sofort Ideen? Bitte nicht rausrufen, nicht, dass ich rot werde oder die ganze Gemeinde lacht. Was ist typisch für Mareike? Was ist typisch für Thekla? Oder, überlegt mal, was ist typisch? Was typisch ist, das macht einen irgendwie aus. Das ist wichtig. Das ist oft auch ein Vorbild für andere. Und darum geht's. Denn der Apostel macht uns in Römer 5, ab Vers 12, ein Bild davon, was typisch war für Adam und alle Menschen seit Adam und was typisch ist für Christus und alle neuen Menschen, nachdem sie Christus kennengelernt haben. Und interessant, in diesem Abschnitt in Römer 5 macht der Apostel sozusagen eine Klammer auf zwischen Altem und Neuen Testament. Es wird zusammengeführt, was eigentlich bei manchen in den Köpfen oft Altes Testament, das brauchen wir doch nicht. Doch, gerade in diesem Text zeigt sich wieder, wie wichtig das Alte Testament ist für das, was wir im Neuen Testament verstehen sollen. Altes Testament, alter Bund kann man auch zu einem Testament sagen. Neues Testament, neuer Bund in Christus. Im Alten Testament gibt es mehrere Bünde, die Gott also mit seinen Menschen eingegangen ist, wo er ihn verspricht, wo er ihn etwas verspricht. Und in Christus verspricht er uns etwas Neues. Und wir hören mal auf diesen Text. Es ist wie immer beim Römerbrief, wenn man es zumindest mal in der neuen Übersetzung liest, nicht ganz so schwer zu lesen wie in Elberfelder oder Luther. Hier nach der Hoffnung für alle und trotzdem merkt ihr wieder typisch bei Paulus diese Gedankengänge, die kreisen und die sich wiederholen. Es ist einfach faszinierend immer wieder für mich. Römer 5, Abvers 12. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Demnach war die Sünde schon da, lange bevor Gott durch Mose das Gesetz gab. Aber wo kein Gesetz ist, kann auch keine Schuld angerechnet werden. Dennoch waren bereits in der Zeit von Adam bis Mose alle Menschen im Tod verfallen, auch wenn sie nicht wie Adam gegen ein ausdrückliches Gebot von Gott verstießen. Adams Schuld hatte Folgen für alle Menschen. Insofern ist er das genaue Gegenbild zu Christus, der kommen sollte, um uns zu erlösen. Freilich lässt sich die Erlösung, die uns Christus geschenkt hat, nicht mit Adams Verfehlung vergleichen. Denn durch das Vergeben des einen wurde die gesamte Menschheit dem Tod ausgeliefert. Durch Jesus Christus aber, diesen einen Menschen, haben alle in überreichem Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Was Gott uns durch Christus geschenkt hat, kann man nicht auf eine Stufe stellen mit dem, was aus Adams Sünde folgte. Gottes Urteilsspruch brachte wegen der einen Sünde von Adam die Verdammnis. Was Christus getan hat, brachte trotz unzähliger Sünden den Freispruch, hat aber die Verfehlung eines einzigen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt. Um wie viel mehr werden dann alle, die Gottes überreiche Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, durch Jesus Christus leben und mit ihm herrschen? Es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Das Gesetz aber kam erst später hinzu. Es sollte das volle Ausmaß von Adams Verfehlung ans Licht bringen. Denn wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, da erwies sich auch Gottes Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe. Denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Puh, einmal durchatmen und die Ohren und die Gehirnwindungen entknoten. Das ist halt Paulus. Und deshalb lieb ich ihn, weil er etwas Wichtiges auf den Punkt bringt. Ja, und auch heute ist wieder das Stichwort Sünde dabei. Man muss sich heute fast schon schämen, wenn man das gebraucht. Aber es scheint ein wichtiges Thema zu sein, wenn es darum geht, wie unser Leben mal wird oder auch wie unser Sterben mal wird. Eine ganz kurze Erläuterung, bevor ich es ganz praktisch werden lassen will. Ich lasse den Text so lange noch stehen. Wir lesen, dass durch einen Menschen, durch Adam, die Sünde in die Welt kam. Und da werden viele schon gedacht haben, stopp mal. War das denn nicht auch Eva? Ja. Beide haben gesündigt. Adam steht hier für den Menschen, den Urtyp des Menschen. Und damit ist etwas Wichtiges festzuhalten. Bevor wir zu der Folge der Sünde, dem Tod, kommen, wovon alle Menschen nun etwas haben, sozusagen, das klingt doch irgendwie wie Erbsünde. Habt ihr schon mal gehört? Erbsünde? Erbsünde, dass mit der Empfängnis, mit der Geburt, sozusagen, das Kind schon in Sünden auf diese Welt kommt, ist keine frei evangelische Theologie, sage ich jetzt schon mal ganz schnell, sondern das findet man eher im Katholizismus. Das ist hiermit nicht gemeint. Es geht nicht darum, dass ein Mensch schon mit seiner Geburt sofort sündig ist, sondern es geht darum, was bei Adam typisch ist und seitdem für alle Menschen gilt und mit allen Menschen irgendwie mitgeht. Es geht um einen Zustand, nämlich, wir werden es uns genauer angucken, den Zustand Adams, die Gottesferne, das Misstrauen statt dem Vertrauen, selber wie Gott sein und Gott nicht ehren. Das Leben selbst in die Hand nehmen mit allen Folgen für die Beziehung. Ihr wisst, dass ich da ist, das Kreuz jetzt, ich muss mich noch umgewöhnen. Ihr wisst, dass ich das oft als Bild für die Beziehung bringe, ne? Beziehung zu Gott und die Beziehung untereinander. Paulus spricht hier über die Rolle des Gesetzes. Und er sagt, dass bevor das Gesetz durch Mose kam, die Menschen schon genauso gesündigt haben, aber durch das Gesetz, durch die 10 Gebote, durch alle Gebote, die Gott seinem Volk gab, diese Sünde erst richtig offenbar wurde, weil sie sich nicht mehr nur an diesen grundsätzlichen Dingen festmachte, sondern bis in die Details ging unseres Lebens. Auch ohne diese Gebote, sagt er, wurden die Menschen vor Mose schon schuldig. Aber durch das Gesetz wird es erst richtig deutlich. Dann öffnet Paulus diesen außergewöhnlichen Vergleich. Wie seit Adam das Misstrauen herrscht. Wie seit Adam die Gottlosigkeit herrscht. Mit allen Folgen, was Sünde und Tod betrifft. Aber wie Christus dieses Dilemma durchbricht, durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit, durch Gottes Liebe. Und dass das, was in Christus durch Gott geschieht, viel, viel größer ist als alles, was seit Adam geschah. Und das Fazit, habt ihr es gehört, er sagt, es steht also fest. Ja, was denn? Dazu kommen wir jetzt gleich. Und ich möchte das mit euch angehen mit so ein paar Fragen, die ich einfach mal stellen möchte und wo ich Adam und Christus gegenüberstelle. Und das erste wird sein, was prägte denn Adam und was geschah bei ihm? Und was prägt auf der anderen Seite Christus und was geschah bei ihm? Und vielleicht noch wichtiger zu, was führte das? Was war die Wirkung dieser beiden Typen? Also eine Gegenüberstellung, Prägung und Leben, aber auch Auswirkung von Adam, Auswirkung von Christus. Und mit der Frage nach der Auswirkung sind wir bei einer ganz entscheidenden und wichtigen Frage, nämlich, was hat dein Leben mit Adam zu tun oder was hat dein Leben mit Christus zu tun? Und ich behaupte, die Antwort auf diese Frage entscheidet über dein Leben, hier und jetzt und wenn es um die Ewigkeit geht. Wir schauen mal zusammen. Was prägte Adam und was geschah bei ihm? Was prägte Christus und was geschah bei ihm? Das ist eigentlich so ein tiefgehender Text, könnte man eine Diplomarbeit drüber schreiben, eine Masterarbeit. Wir versuchen es trotzdem mal so ein bisschen praktisch werden zu lassen. Was geschah bei Adam, was bei Christus? Bei Adam? Zweifel und Misstrauen. Er geht dem Schlangerich auf den Leim, ne? Und die Folge ist Selbstsucht. Ungehorsam, Übertretung der Gebote. Das muss man sich nochmal vorstellen. Ein Gebot, eine Regel. Okay, vielleicht könnte man sagen zwei, aber eine Hauptregel. Und was machen die Menschen, die Ersten? Sie übertreten es. Ihr könnt es mal probieren mit euren Kindern zu Hause. Sagt, an den Schrank geht es nicht ran. Eine Regel noch. Wenn wir weg sind dieses Wochenende, an diesen Schrank gehst du bitte nicht ran. Und dann stellt eine Kamera hin, eine versteckte. Und guckt mal, wer als erstes, wenn ihr das Haus verlassen habt, an den Schrank geht. Ich weiß, ihr würdet sowas nie machen, ihr habt das auch nie gemacht als Kinder. Ach, war das spannend, was meine Eltern so alles in den Schränken hatten. Ne? Ungehorsam, Übertretung und damit auch Schuld. Der Mensch wird vor dem heiligen Gott schuldig. Das ist ein Problem, weil Gott heilig ist. Das ist wie Feuer und Wasser, das passt nicht zusammen. Der heilige Gott und der Mensch wird vor ihm schuldig. Der Mensch, der eigentlich auf ihn hingeschaffen war, auf Gemeinschaft. Und dann steht plötzlich etwas zwischen ihnen. Und das ist ein wichtiges Thema, auch immer wieder in der Seelsorge. Leugnung von Verantwortung. Seitdem, wenn man die Paradiesgeschichte liest, die Sünden, den Sündenfall, wie sie wunderbar anfangen, einander die Schuld zuzuschieben. Ach, können wir auch, oder? Wer ist schuld? Da sind wir Meister drin. Da sind wir wunderbar drin. Das beste Totschlagargument, um von meiner eigenen Verantwortung wegzulenken, ist immer, du hast mich verletzt. Und die Leute gucken mich immer an, als würde ich vom Mond sein, wenn ich sage, ob du verletzt bist oder nicht, das ist deine Verantwortung. Du musst die Verantwortung für deine Gefühle nehmen. Geh raus aus der Opferrolle. Du hast mich verletzt. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein sehr tiefes Thema. Und das Letzte ist ein ganz wichtiges. Das werden wir uns nachher noch angucken. Wie die Menschen anfangen, sich zu verstecken. Wie sie das sogenannte Feigenblatt brauchen. Wie Gott sie kleiden muss, weil ihnen aufgegangen ist, dass sie nackt sind. Wie sie sich verstecken. Die Scham zieht ein vor Gott, aber die Scham zieht auch ein vor Mensch und Mensch. Und was ist bei Christus? Das genaue Gegenteil. Bei Christus herrscht Vertrauen. Selbst als es ans Kreuz geht, vertraut er dem Vater. Bei Christus ist das Thema nicht Selbstsucht, sondern Hingabe. Er gibt alles für diesen Vater. Er gibt alles für die Menschen. Gehorsam bis zum Tod. Sündlosigkeit. Er lässt sich nicht verführen durch den Satan. Er übernimmt Verantwortung. Sogar Verantwortung, die eigentlich nicht seine wäre. Verantwortung für unsere Schuld, für unsere Rettung, für unser Leben. Und er lässt keine Scham zu. Da gibt es nichts, wofür er sich schämen müsste, wie er da nackt am Kreuz hängt. Scham, etwa, dass zwischen ihm und Gott irgendwas stehen würde? Dass zwischen dir und ihm etwas stehen würde? Bei Jesus gibt es keine Scham. Da werden Beziehungen heil. Zweifel, das kennt Jesus nicht. Scham vor Gott, sich verstecken zu müssen, das kennt Jesus nicht. Scham voreinander, das macht so oft unser Leben zur Qual, vor sich selbst. Dann ziehen wir uns zurück in die Isolation. Wir gucken uns das mit der Scham gleich nochmal an, auch wenn das Thema Verantwortung sicherlich genauso interessant wäre, um mal ein bisschen in die Tiefe zu schauen, was für Auswirkungen das hat. Was für Auswirkungen hatte das? Bei Adam kaputte Beziehung zwischen ihm und der Frau. Die beiden Söhne machen es dann vor, wie es weitergeht. Kaputte Beziehung. Man kann, wenn man erstmal anfängt, Gott zu misstrauen, auch nicht mehr untereinander vertrauen. Das Urteil, die Sündenordnung, der Tod, die Sündenordnung. Lest das nochmal in Ruhe nach im ersten Buch Mose. Was da steht, was beim Rausschmiss aus dem Paradies, was Gott darüber sagt, wie das Leben des Mannes und der Frau nun sein wird. Ich glaube, heute ist in Berlin irgendeine Demonstration gegen sexuelle Gewalt oder Gewalt auch bei den Online-Medien. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich mir anschaue, wie das, was dort angelegt wurde, bis heute das Verhältnis der Geschlechter bestimmt. Bis heute sind Frauen oft das Opfer von männlicher Gewalt. Bis heute leben Frauen in vielen Ländern, in vielen Religionen unterdrückt, haben keine Rechte oder kaum Rechte. Und in Christus kommt etwas anderes. Die Heils- und die Gnadenordnung. Christus lehrt, wenn es um Mann und Frau geht, ein neues Miteinander. Er schreibt den Männern in ihr Stammbuch, ihr sollt eure Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich weiß, in diesem Abschnitt lesen gerne Männer besonders das, dass sie Haupt sein sollen. Das ist nun leider nicht der ganze Text, ne? Mit Christus wird das aufgehoben, es endet. Und ich finde es schlimm, dass bis heute in vielen Kulturen und auch in manchen christlichen Kreisen es weiter festgeschrieben wird. Das ist Sündenordnung und nicht Heils- und Gnadenordnung. Und ganz zu schweigen von dem ewigen Leben, das in Christus kommt, der Freispruch. Adam sorgt für kaputte Beziehungen zwischen Mann und Frau, zwischen Mensch und Mensch, zu Gott. Und das ist schlimm, das ist einfach traurig. Und in Christus wird es neu, wird es heil. Und jetzt kommen wir zu der Frage, und ihr ahnt es schon, was dein Leben mit Adam zu tun hat und was dein Leben mit Christus zu tun hat. Wenn es bei Adam und Zweifel und Misstrauen geht, dann geht es bei Christus darum, Vertrauen zu lernen. Nicht mit dem Schlangerich auf den Leim zu gehen. Der auch heute immer noch und gerne wieder einreden will, wenn irgendetwas uns Not macht, wenn wir von Schicksalsschlägen gebeutelt sind und Gott nicht verstehen können, könnte es sein, dass dieser Gott es doch schlecht mit dir meint. Mensch, wir feiern bald Ostern, wir feiern Karfreitag, da hat Gott seine Liebe bewiesen. Ihm dürfen wir vertrauen. Er ist absolut vertrauenswürdig, auch wenn ich ihn manchmal nicht verstehe. Adam, da geht es los, wie der Mensch gottlos wird, von Gott entfremdet wird. Und Jesus lädt uns ein, dass wir Gottes Kind sein dürfen. Der Mensch ohne Gott, der muss kämpfen aus eigener Kraft. Er muss immer kämpfen, er muss gewinnen um jeden Preis. Er sucht seinen Vorteil zur Not auch über den anderen hinweg. Das Erbe muss gerecht verteilt werden. Oh wei, wie oft habe ich das auch unter Christen erlebt, dass um das Erbe ein Kampf entstand, als hätten beide Seiten nicht gehört, dass Christus für uns ist und wir uns um nichts Sorgen machen müssen, wenn wir nur seinen Weg des Friedens gehen. Mit Gottes Heiligen Geist, da zieht Gelassenheit ins Leben ein. Ein ganz neues Wissen, dass ich beschenkt bin. Ein ganz neues Wissen, dass ich nicht immer gewinnen muss. Ein ganz neues Wissen, dass ich geborgen bin. Die ewige Gottesferne wird ausgetauscht gegen das Wissen, dass ich ewig bei Gott sein werde. Ja, hier geht es um zweierlei Ausgang aus unserem Leben. Auch darüber spricht man heute nicht mehr gerne. aber es ist das Fazit von dem, was Jesus gelehrt hat, das Fazit von dem, was Paulus uns sagt. Es gibt den Ausgang aus dem Leben in die ewige Gottesferne, nennt es meinetwegen Hölle, und es gibt den Ausgang zur ewigen Gottesnähe, Gottes Hütte bei den Menschen, Offenbarung, Ende der Bibel. Das ist das Ende des Lebens mit Christus. Ich habe gesagt, wir deklinieren das nochmal in einer Sache durch. Welche konkreten Veränderungen ergeben sich daraus? Ich möchte es mit euch mal an dem Thema Scham in Christus und Freiheit in Christus durchbuchstabieren, weil das so ein ganz wichtiges, auch seelsorgliches Thema ist. Am Beispiel Scham bei Adam oder bei den Menschen, die von ihm oder in seiner Spur noch leben. Wie gehen wir mit Fehlern um? Überleg mal selber. Versteckst du sie immer noch gerne? Leugnest du sie? Redest du dich raus? Oder suchst sie sogar bei anderen? Weil es gibt ja nichts Besseres, als dass ich anderen irgendwie auf andere Fehler zeigen kann. Es lenkt mich ein bisschen ab von meinen eigenen Fehlern. Ne? Das ist ein beliebtes Spiel. Fehler bei anderen suchen. Dann muss ich nicht so auf mich gucken. Rastlos. Nee, das kommt erst später. Was ist bei Jesus? Mit Jesus kann ich zu meinen Fehlern stehen. Ich kann sie sogar vor ihn bringen. Ich erfahre, wie heilsam das ist, wenn das, was in mir läuft und das, was ich falsch gemacht habe, das, wo mich Schuld plagt, ans Licht kommt und ich Vergebung empfange. Und nicht nur zwischen Gott und mir, sondern auch zwischen Menschen. Wie schön ist es, wenn man Vergebung empfängt. Wenn man sich nicht verstecken muss, weil man was völlig Dummes gemacht hat, es so richtig verbockt hat. In Christus bin ich frei, davon frei zu werden, was mich plagt. Das Selbstbild, auch ein wichtiges Thema. In der Scham, in der Menschen seit Adam gefangen sind, ich bin nicht gut genug. Und wenn ich nicht gut genug bin, sollen das die anderen ja möglichst nicht merken, oder? Also muss ich mich verstellen. Muss eine Maske aufziehen, darf mich nicht so geben, wie ich wirklich bin, oder? Und durch Christus? Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, trotz meiner Fehler, trotz der Dinge, für die ich mich vielleicht früher hätte schämen müssen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, das ist das Bild, was du sehen musst, wenn du in den Spiegel reinschaust. Wenn du in den Spiegel schaust und immer noch nicht glaubst, dass du ein geliebtes, wunderbares Geschöpf Gottes bist, ein Kind Gottes von ihm gewollt, dann steckt da noch zu viel Adam in dir. Und nur einer kann dich davon frei machen, Christus. Was heißt das für die Beziehung? Masken führen in die Distanz. Ich muss mich schützen. Ich muss mich verstellen. Christus? Bei Christus darf ich ehrlich und verletzlich werden. Und vielleicht nicht gleich vor allen anderen, aber immer mehr, auch zwischen mir und dir, darf es so zugehen, dass wir ehrlich werden, verletzlich werden. Ich habe euch schon oft von meinem Freund Peter erzählt, 29 Jahre Zweierschaft, bald 30 Jahre. Wir können ehrlich voneinander werden, verletzlich sein. Ich muss mich vor ihm nicht schämen. Und ich wünsche euch so einen Freund, so eine Freundin, wo ihr ehrlich werden könnt. Und das Gottesbild, da ist der Richter und der Arbeitgeber. Denkt mal an das Gleichnis von den beiden Söhnen. Und da ist der Vater, der sich nach dir sehnt. Das Gleichnis von den beiden Söhnen in Lukas 15 ist exemplarisch für dieses Gottesbild, was oftmals so schief ist. Gott als Arbeitgeber. Da gibt es kein Fest. Ich komme nicht rein, obwohl er einlädt. Gott als Vater, der sich nach dir sehnt, der dir entgegenläuft und dich drückt und herzt, trotz deiner Fehler. Schau dir diese Gegenüberstellung noch mal einen kleinen Moment an. Ich bin noch mal einen Moment still. Das ist eine wichtige Gegenüberstellung. Ist da noch ganz viel Adam in dir? Und noch nicht so viel Jesus. Ich befürchte es manchmal. auch für mich. Das wäre schade. Welche Spalte beschreibt dein Leben? Und wo möchtest du hin durch Christi Hilfe? Das ist die Frage. Ein Leben und Sterben, wenn Adam bestimmt. Eine kurze Zusammenfassung am Ende. Wenn Adam bestimmt, nichts mit Geborgenheit. Nichts mit dem tiefen inneren Wissen, ich bin gewollt, ich bin geliebt, egal was in diesem Leben alles passiert ist, ich habe einen himmlischen Vater, der mich liebt, der mich gewollt hat. Unruhig und rastlos heißt es oft in der Bibel, plagen sich die Menschen. Vielleicht ist das bei dir anders, aber ich erlebe sehr viele Menschen, die sehr viel Rastlosigkeit zeigen, Unruhe und rennen und alles müssen irgendwie mitnehmen. Kampf um Sicherheit, möglichst viel Geld und andere Dinge, die dir Sicherheit versprechen. Und du weißt doch so genau, und die Zeiten zeigen es uns, wie schnell man auf das falsche Pferd gesetzt haben kann, wenn es um Sicherheit geht. Leben um jeden Preis, nicht sterben können, weil man alles mitnehmen muss. Und dann das Sterben in der Ungewissheit. Was kommt jetzt? Das ist dein Leben, wenn Adam bestimmt. Und dann kommt der Wendepunkt, sagt Paulus. Und dieser Wendepunkt hat einen Namen, Christus. Er übernimmt die Verantwortung für deine Schuld. Er steht gerade für deine Schuld. Er steht ein für deine Schuld. Er trägt keine Maske. Er schämt sich nicht für dich. Er schämt sich noch nicht mal, da nackt am Kreuz zu hängen. Er bezahlt deine Rechnung. Er trägt deine Strafe. Seit diesem Jesus ist alles anders. Und das Einzige, was du tun musst, das Einzige, ist ihm dein Leben anvertrauen. Dein Leben anvertrauen und verstehen, was das heißt. Dass du dich nicht mehr verstecken musst, dich nicht mehr schämen. Dass du keine Angst mehr haben musst vor der Wahrheit, dass du Verantwortung übernehmen kannst, auch für Fehler, und dass du jederzeit neu anfangen kannst. Das ist das, was passiert, wenn dein Leben von Christus bestimmt wird. Oh, ich habe nicht weitergeklickt. Entschuldigung, ich lasse euch nochmal einen Moment drauf gucken. Mann, Kühne. Da ist es nochmal. Das Leben, das von Adam bestimmt ist. Und jetzt kommt ein Leben und Sterben, wenn Christus bestimmt. Geborgen. Das Wissen, ich bin geliebt und gewollt. Ruhe und Gelassenheit. Sicherheit. Befähigung, was meine ich damit? Ich muss nicht mehr, ich kann. Durch Gottes Heiligen Geist kann ich. Was für ein Streben war das bei mir, bevor ich mit Jesus ganze Sache gemacht habe, besser zu werden. Ich dachte, erst dann kann ich mich in der Gemeinde taufen lassen, aufnehmen lassen. Und dann habe ich endlich kapiert, ich muss das andersrum aufziehen. Ich muss mit Jesus einen Anfang machen. Und dann fängt die Veränderung an. Er befähigt mich durch seinen Heiligen Geist, anders zu werden. Und das Allergrößte, wer kann das schon sagen, dass Sterben für ihn Gewinn ist, wie der Apostel es an anderer Stelle sagt. Dass Sterben für das Ankommen steht. Ich weiß, wenn ich irgendwann sterben werde, komme ich an. Und es wird um Längen besser als alles, was ich vorher erlebt habe. Okay, ihr seid so lieb zu mir, das ist auch hier schon ein bisschen wie der Himmel, aber begging for compliments, ne? Ja, was heißt das jetzt am Ende von so einer Predigt? Ich glaube, es ist immer eine Entscheidung. Wer schreibt deine Geschichte? Die Antwort darauf entscheidet über den Ausgang deines Lebens oder schon über dein Leben, auch die Qualität deines Lebens. Wenn du in der Adam-Linie lebst und stirbst oder wenn du in Christus lebst und stirbst, frei und aufrecht, voller Hoffnung, voller Zuversicht. Du musst dich nicht mehr verstecken. Du übernimmst Verantwortung für dich, für andere. Du kannst dich hingeben an eine Sache, ohne Angst zu haben, dass du dann zu kurz kommst. Und vieles mehr. Apostel spricht oft von einem Tausch, die Bibel spricht von einem Tausch. Und darum geht es heute. Tausch Adam aus mit Christus und du wirst leben. Starte vielleicht heute neu mit Jesus. Du bist irgendwann mit ihm gestartet, aber hast ganz vergessen, was das bedeutet. Du darfst jederzeit neu starten mit ihm. Du darfst heute vielleicht das erste Mal starten mit ihm. Das wäre schön. Sag Jesus ganz einfach jetzt, wenn ich bete. Übernimm du die Regie für mein Leben. Schreib du meine Geschichte. Ich bete mit uns. Herr Jesus, danke. Danke, dass du jetzt hier bist. Und danke, dass du jede und jeden Einzelnen hier siehst und auch am Stream hast du die Menschen im Blick. Du bietest uns an, dass alles anders wird. Du bietest uns an, dass du Geschichte mit unserem Leben schreiben willst. Und wenn du das heute Morgen tun willst, dass Jesus nochmal sagen, erstmals oder ganz neu, dann mach das jetzt in der Stille. Sag Jesus, übernimm du die Regie für mein Leben. Und Jesus sagt dir, wie Paulus, jetzt ist es geschehen. Das ist Fakt. Du gehörst zu mir. Deine Geschichte ist meine Geschichte. Danke, Jesus, dafür. Danke, Jesus, für jeden und jede, wo das festgemacht hat. Vielleicht heute Morgen das erste Mal oder neu. Du willst unser Leben heil werden lassen. Danke dafür. Amen.